Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Die Glocken sind immer noch am Läuten. Der Weihnachtsbaum ist immer noch am Brennen. Und Deutschlandfunk Nova feiert immer noch Weihnachten mit euch. Hi, Markus Dichmann dran für euch hier am Mikrofon am ersten Weihnachtstag. Frohe Weihnachten wünsche ich euch. Und mein Co-Weihnachtsmann diesen Morgen ist Francesco Wilking. Hey, Francesco.
Hi.
Die höchste Eisenbahn ist eine von Francescos Bands. Die hört ihr hier sehr oft und sehr regelmäßig auf unserer Playlist. Seit diesem Jahr gibt es aber auch noch was Neues, nämlich die Crookie Gang. Das ist, ich sag mal, ein sehr italienisches Projekt, ne, Francesco, in aller Kürze?
Italienisch und Deutsch, ja.
Ja. Schauen wir uns gleich natürlich genauer an, aber ich wollte dir erstmal was erzählen oder ich muss erstmal was feststellen, glaube ich, Francesco. Ich bin jetzt nämlich schon so lange bei Deutschlandfunk Nova, dass sich manche Sachen anfangen zu wiederholen. Wir zwei, wir haben nämlich schon mal zusammen Weihnachten gefeiert.
Ach krass, haben wir da dieses Spielchen gemacht, zusammen mit Moritz.
Ja, ganz genau, zusammen mit Moritz von der höchsten Eisenbahn haben wir damals Wissensbundesliga gespielt, ja.
Wo wir immer raten mussten, ob die Aussage richtig ist oder falsch.
Genau, das haben wir damals gemacht. Machen wir heute nicht nochmal.
Und da haben wir gespielt gegen Golf, oder?
Ja, genau. Weißt du auch noch, wer gewonnen hat?
Wir haben verloren.
Ja, genau. Naja, egal. Schnee von gestern, wie man so schön sagt an der Stelle. Jetzt freue ich mich erstmal. Bitte?
Spielen wir auch
heute? Nein, wir spielen heute nichts. Wir reden nur über das Leben und die Welt. Sonst lasse ich mir noch ein Spielchen einfallen. Mal schauen. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal happy, dass du nicht so ein blasierter Popstar geworden bist in der Zwischenzeit, der sich an sowas nicht mehr erinnert. Das geht mir ans Herz, dass du das noch weißt.
Ich hatte eigentlich seitdem keine anderen Interviews.
Sehr schön. Und das gibt mir jetzt allerdings auch den Vorteil, dass ich schon so ein paar Sachen über dich weiß. Zum Beispiel, du magst Dinos.
Ja, stimmt.
Mhm. Wann warst du das letzte Mal im Naturkundemuseum?
Ja, ein bisschen schwierig, weil das ja jetzt zu ist. Aber
also, ja, stimmt. Ja,
als es noch offen war, war ich da öfter mal. Das ist sehr, 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 sehr eindrucksvoll, finde ich. Also der Brachiosaurus, gleich wenn man reinkommt, und der Allosaurus rechts, das ist schon was Tolles. Also ich würde es nicht sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Van Gogh und dem Brachiosaurus, wüsste ich nicht, was ich wählen sollte, aber ist auf jeden Fall auch eindrucksvoll.
Dann weiß ich, dass du dir mit Moritz, deinem Bandkollegen von der höchsten Eisenbahn, gerne gegenseitig Konzerttickets zu Weihnachten schenkst. Das finde ich ja eine sehr schöne Idee immer noch. Macht ihr das immer noch?
Mhm. Ja, dieses Jahr weiß ich nicht. Ja, ich habe tatsächlich noch einige Konzerttickets in der Küche hängen, wo wir nicht hingegangen sind, die wir aber aus Solidarität nicht zurückgegeben haben. Und da muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt noch mehr Tickets hinhängen. Wobei das natürlich blöd ist, sowas zu sagen, weil indem man keine Tickets mehr kauft, glaubt man nicht an die Zukunft von Konzerten. Deswegen sollte ich, ja, auf jeden Fall, spul zurück. Ich kaufe auf jeden Fall Moritz ein Konzertticket, aber vorsichtigerweise vielleicht für ein Konzert im Juni 2021.
Mhm. Klingt nach einer guten Idee. Und insgesamt weiß ich, dass du auf jeden Fall auf Weihnachten stehst. Ne? Weihnachten findest du gut.
Finde ich total super.
Dieses Jahr vielleicht. Dieses Jahr aber vielleicht ein bisschen die Weihnachtsvorfreude so getrübt wegen Corona?
Naja, es ist auf jeden Fall ein anderes Weihnachten. Es fallen viele Sachen weg, die vielen Leuten sehr, sehr wichtig sind. Auch so Sachen wie Familien, Großfamilienweihnachten, Verwandte besuchen und so. Das ist natürlich alles sehr schwierig. Ich meine, dass deswegen Weihnachten ausfällt, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich hoffe, dass es sich alle trotzdem irgendwie schön machen können.
So, und jetzt hören wir mal von deinem neuen großen Bandprojekt 2020, nämlich von der Crookie Gang, die wir jetzt schon oft genug erwähnt haben. Und das wäre jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, Francesco, die Crookie Gang nochmal zu erklären. Ich versuche das mal so in Stichworten und du sagst immer richtig oder falsch, okay?
Das ist ja schon ein Spiel.
Ja, da haben wir eigentlich schon ein kleines Spiel. Also ich fange mal an. Die Crookie Gang, das sind am Anfang erstmal du und der erwähnte Kollege Sven Regner, richtig?
Falsch.
Falsch. Wieso?
Also ich hole mal ganz kurz aus.
Na klar.
Die Charlotte Goltermann, die mit der ich sehr viel zusammenarbeite, was Filmmusik und sowas angeht, die auch die Lebensgefährtin von Sven Regner ist, die hatte vor einigen Jahren diese Idee von der Crookie Gang, also dieses Konzept, deutsche InterpretInnen, SongwriterInnen singen ihre Lieder auf Italienisch.
Mhm.
Also Lieder, die ursprünglich auf Deutsch geschrieben sind, werden auf Italienisch gesungen. Damit hat sie mich so, würde ich mal sagen, ein paar Jährchen belagert mit der Idee und hat die immer wieder ausgepackt, bis ich dann nicht mehr konnte und mich damit angefreundet habe und angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen und mir angefangen habe, auf meinem Handy durch die Kontakte zu gehen und überlegt habe, wen könnte man da anhauen. Und dann habe ich angefangen, Songs zu übersetzen und den Leuten die Songs zu schicken und so langsam. Und dann kam eins zum anderen. Und Sven war, also deswegen ist ja deine Annahme nicht ganz falsch, weil Sven war der Erste, der
geantwortet hat.
Genau.
Ah ja, okay. Sven Regner kennen die Leute ja von Element of Crime und Herr Lehmann und so weiter und so fort. Also kein Unbekannter in der deutschen Popkultur. Dann sucht ihr euch, beziehungsweise jetzt hast du gerade das so beschrieben, dann gehst du also dein Handy durch und überlegst dir oder bist dein Handy durchgegangen, wer da mitmachen könnte.
Ja.
Und dabei ist dann zum Beispiel Sola Una Parola entstanden. Das ist ja nur ein Wort von Wir sind Helden, ja, richtig?
Genau.
Aber es war nicht Judith Holofernes, die da mitgesungen hat.
Nee, das war, also dieses Krukigang-Album war ja eine Sache, die wir im Oktober rausgebracht haben.
Mhm. September, Oktober oder so war das, genau. Ja.
Die Zeit verzerrt sich so ein bisschen durch Corona. Ich weiß nicht mehr, ob es letztes Jahr oder vor 10 Jahren war. Genau, und da war das Konzept eigentlich stimmig durchgezogen. Also Leute, die normalerweise auf Deutsch singen ihre Songs auf Italienisch. Und dieses Solo una Parola haben wir jetzt hinterhergeschoben. Das erschien am 4. Dezember und hat ein bisschen ein anderes Konzept, und zwar singe ich dieses Lied zusammen mit Malika Ayane, die eine bekannte Sängerin in Italien ist. Also das könnte sozusagen die nächste Idee sein, dass man auf der zweiten Platte, die vielleicht irgendwann kommt, italienische AutorInnen und SängerInnen deutsche Lieder singen lässt. Oder wir machen nochmal was ganz anderes und lassen irgendwie deutsche, italienische Lieder. Nee, warte. Wir lassen
deutsche, italienische Lieder auf Deutsch singen vielleicht? Oder?
Wie du merkst, ist es noch nicht ganz ausgegoren, ja, das Konzept für die nächste Platte.
Kann noch auf einiges kommen.
Genau, deswegen war da Judith nicht dabei, weil ich meine, ich kenne Judith schon sehr, sehr lange. Wir sind sozusagen zusammen aufgewachsen und haben zusammen Bob Dylan und David Bowie entdeckt und uns im Stadtpark in Freiburg gegenseitig vorgespielt. Und ich bin ein Riesenfan von dem Lied, von Nur ein Wort. Und das wäre natürlich dann nicht Judith Holofernes gewesen, sondern das wäre natürlich Wir sind Helden gewesen. Und ich dachte, das ist einfacher, wenn man das jemand ganz anderen singen lässt, bevor man jetzt anfangen muss,
die ganze Band zu diskutieren.
Ja, genau. Weil das ist, mit einer Band zu arbeiten, ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir haben unsere Band eigentlich, die ganzen Songs aufgenommen hat. Und wenn man jetzt da noch eine andere Band mit dazu nimmt, dann wird es schwieriger. Also ich meine damit nicht psychologisch schwieriger, sondern einfach logistisch schwieriger, weil dann muss man, jetzt in Zeiten von Corona ist es halt, kannst du halt nicht irgendwie 100.000 Leute zusammentrommeln und im Studio aufnehmen. Also das mussten wir.
Und so kommen dann, ja, und so kommen dann die Songs der Crookie Gang zustande. Wenn ich mir so euer Album anhöre, da hatte ich schon so das Gefühl, dass ihr meistens die deutschen Popsongs in eine Italo-Variante übersetzt, die so klingt, als würde ich jetzt in Verona in Kiosk gehen und das läuft da gerade im Radio. Also schon so ein bisschen diese Klischee-italienische Musik.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Musik, jede Art, jede Musikrichtung ist ja per se ein Klischee. Also wenn man jetzt sagt, man macht irgendwie...
Ich mache jetzt italienische Musik, klar, das ist ein Klischee. Ja.
Genau, das ist ein Klischee. Wenn man irgendwie ein Beat macht und Sprechgesang darauf packt, dann ist es irgendwie Rap, was auch ein Klischee ist. Wir haben versucht, dieses Klischee auf eine Art anzustupsen oder zu streifen und auf eine und auf der anderen Seite aber versucht, nicht irgendwie einfach nur platt zu sein. Also wir haben versucht, den Tiefgang, den es ja auch gibt in der italienischen Popmusik, den es natürlich auch in den ganzen originalen Songs, deutschen Songs gibt, irgendwie zu übersetzen ins Italienische. Und dabei sich zu bedienen an so einer Stilrichtung, die so aus den 60ern, 70ern kommt, wo noch Popmusik noch mit riesigen Orchestern aufgenommen wurde zum Beispiel und wo die Arrangeure Ennio Morricone hießen zum Beispiel. Und das ist, da sind wir große Fans von und das haben wir einfach versucht.
Ja, weil jenseits jeder Einfachheit oder jedes Klischees finde ich dieses Album ja auch echt prächtig und ganz schön fett produziert. Ne? Also es gibt Bläser, es gibt Streicher, es gibt so viel da an Musik, Klaviere kommen vor. Also da habt ihr es euch jetzt, sag ich mal, musikalisch nicht leicht gemacht.
Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben uns, ich würde mal sagen, wir haben uns, wenn man das jetzt ein bisschen plump in eine andere Kunstrichtung übersetzt, wir haben uns ganz, ganz viele Farben genommen, die wir mögen und von jeder Farbe einen großen Topf und eine riesige Leinwand und haben einfach angefangen zu malen, irgendwie, bis wir dachten, das Bild ist fertig.
Schönes Bild, das nehme ich mit und inspiriert, viel Inspiration geholt habt ihr euch dabei in der italienischen Musik. Italienisch lernen, das musst du ja nicht mehr machen. Kannst du das wegen deiner Mama oder woher kommt's?
Hat mir meine Mama beigebracht, ja.
Da sind wir jetzt bei den starken italienischen Frauen. Deine Mutter ist nämlich aus Italien, ne?
Ja, aus Rom. Ja.
Wenn mich jetzt Wikipedia aber nicht lügen straft, bist du eher so an den Ausläufern des Schwarzwalds groß geworden, ne?
Richtig. Also richtig. Ich bin in Lörrach aufgewachsen, was an ganz, ganz unten an der Grenze zur Schweiz, zu Basel ist.
Und auch in der Nähe der Franzosen, ne? Also unseren französischen Nachbarn.
Genau, das Dreiländereck heißt es. Genau. Interessanterweise ist aber Lörrach, wo ich aufgewachsen bin, da sind sehr, sehr viele italienische Gastarbeiter und wir hatten, glaube ich, in der ersten Grundschulklasse waren wir, glaube ich, sowas wie 24 Kinder und davon waren 12 Deutsche und 12 Italiener.
Oh wow, okay, das ist natürlich echt eine hohe Quote. Also wir haben es dann quasi mit einer deutsch-schweizerischen, italienisch-französischen Melange da unten zu tun in Lörrach. Ja. Und jetzt schreibt ihr zum Beispiel auf eurer Crookie Gang Webseite, da gibt es ein Zitat von dir, Francesco, da sagst du über eure Musik: Jede Brücke ist wichtig, gerade jetzt, wo sich die Länder in Europa so wenig zu sagen haben. Ist das so vom Gefühl her? Haben sich die Europäer gerade wenig zu sagen?
Naja, man merkt ja, was das immer für komische Querschläge gibt immer wieder, wo man denkt, okay, dieses Projekt Europa ist ein gemeinsames, was aber natürlich schon von Anfang an kein Projekt auf Augenhöhe war, also wo jetzt praktisch alle Staaten aus derselben Position operiert haben. Und dadurch kommen diese ganzen Gängeleien und diese ganzen Eifersüchteleien und diese Geschichten jetzt, wie eben zum Beispiel Polen und Ungarn, die sich jetzt quergestellt haben, bei den Hilfen. Und das gibt's immer wieder.
Bei den Corona-Hilfen, ne, um das nochmal beim Namen zu benennen.
Genau. Mhm, ja. Genau, das gibt's immer wieder, wird immer mehr. Großbritannien ist inzwischen raus und so. Und wenn Einzelpersonen oder zum Beispiel KünstlerInnen die Möglichkeit haben, da eine Brücke zu schlagen, dann sollte man das wahrnehmen. Warum nicht?
Jetzt haben wir gerade schon ganz kurz über Europa, die EU, Hilfen für Corona und auch Italien gesprochen, Francesco. Lass uns das mal ganz kurz zusammenbringen. Ich muss sagen, im Frühjahr, ne, als es Italien ja so super heftig getroffen hat mit Corona, da kann ich mich sehr gut an eine Reportage von unseren ARD-Korrespondenten erinnern. Da war einer in so einer Kleinstadt in der Lombardei. Da war das Krankenhaus schon dicht, weil sich das ganze Personal angesteckt hatte. Dann waren die Straßen leer, weil alle zu Hause geblieben waren. Und er meinte, man konnte so hinter den geschlossenen Fensterläden das Husten und das Keuchen hören. Das ist mir irgendwie hängen geblieben, weil ich das schaurig fand, wie er das so beschrieben hat. Mhm. Hast du so im Frühjahr auch ganz genau hingehört, genauer hingehört, hingeschaut, wenn wieder so Neuigkeiten aus Italien kamen?
Auf jeden Fall. Also meine Familie und meine Freunde waren jetzt nicht genau in dem, leben nicht in dem Brennpunkt, also nicht in der Lombardei. Ich kenne im restlichen Italien sehr viele Leute, aber die Angst war, die Angst war schon sehr groß und auch dieses Bewusstsein, dass es eine reale Bedrohung ist, dass es eine Krankheit mit möglicherweise tödlichem Ausgang ist. Das ist ein Bewusstsein, was in ganz Italien sehr stark war und auch immer noch ist. Und das ist sowas, was ich ein bisschen in Deutschland manchmal vermisse, wenn man sich die ganzen Corona-Maßnahmen-Gegner-Demos anguckt, wo die Leute tatsächlich sagen, dass es ein Quatsch ist, dass es irgendwie eine Erfindung ist, dass es die Krankheit gar nicht gibt und sowas. Und da gibt es in Italien nicht so viele Stimmen, die das behaupten.
Ja, das ist irgendwie nachvollziehbar. Hattest du Städten oder hast du immer noch Städten Kontakt da jetzt nach Italien?
Ja. Also auch zum Beispiel, ich habe Freunde in Venedig, die da so durch heiße und kalte Gefühle gingen durch Corona und durch den Lockdown, weil die natürlich vor Corona und vor dem Lockdown erstens von den Touristen erdrückt wurden. Und dann gab es im November letzten Jahres gab es ein ganz krasses Hochwasser, also was auch die Stadt komplett in einen Ausnahmezustand versetzt hat. Und dann kam auf einmal Corona, die ganze Stadt war leer und die Venezianer haben zum ersten Mal ihre Stadt wirklich gesehen, so wie sie wirklich ist. Und Freunde von mir zum Beispiel, die haben eine kleine Tochter, die sie irgendwie letztes Jahr irgendwann nicht mehr in die Schule geschickt haben, weil die da nicht mehr angekommen ist, weil sich so viele Touristen durch die Straßen gedrückt haben, dass wenn die Tochter in der Schule angekommen ist, war der Unterricht vorbei. Und Irre. Das ist natürlich, ja. Das ist natürlich kein Leben in so einer Stadt. Und dann haben sie auf einmal die Stadt für sich alleine gehabt, haben auf der anderen Seite aber einen Großteil von den Leuten, die da wohnen, kein Einkommen mehr gehabt, weil sie natürlich von den Touristen leben. Also es ist ein ganz komisches...
Heiß und kalt, aber hallo, das trifft es genau.
Paradoxon, genau. Und das ist in vielen Gegenden von Italien so, die vom Tourismus leben, wo die Leute wirklich nicht wissen, was sie machen sollen. Ich meine, die Stimmen sind ja jetzt zum Beispiel in Italien auch nicht so laut wie in Österreich, was das Schließen oder Öffnen der Skilift. Ja, ja, genau. Mhm. Da sind sich die Italiener, glaube ich, auch selber uneins, weil sie natürlich Angst haben, dass es eine neue Superspreader-Sache geben könnte durch die Skigäste. Und auf der anderen Seite knicken ihnen die ganzen Einnahmen weg. Das ist irgendwie, ich möchte da auch nicht in den Sitzen der Verantwortlichen sitzen, mit denen tauschen.
Aber mal ein Blick auf die Sitze der Verantwortlichen und das vielleicht so als Letztes zu Corona und Italien, Francesco. Ich muss sagen, klar, ich wusste, wenn du das mal so anguckst, anteilig am Bruttoinlandsprodukt und so, Italien gibt für sein Gesundheitssystem weniger aus als andere europäischen Staaten. Aber dass es dann Italien im Verhältnis so krass getroffen hat mich doch im Frühjahr wirklich, wirklich überrascht. Kannst du dir das irgendwie erklären?
Nee, erklären kann ich es mir nicht. Also man hört immer wieder Sachen. Man hört zum Beispiel, dass der Virus wohl anscheinend schon im November, Dezember unterwegs gewesen sein soll.
Ja, stimmt, das hört man.
Also dass er praktisch lange Zeit hatte, unter der Oberfläche sich auszubreiten. Und die Gründe, warum genau dort, warum genau in diesen... Also es ist natürlich klar, dass er sich in einem urbanen Umfeld, also in so einer Stadt wie Mailand zum Beispiel, dass sich da sehr schnell ausbreitet, weil die Leute in den Innenstädten arbeiten gehen, die jungen Leute fahren dann nach Hause, irgendwie in die Vororte, stecken da ihre Eltern an, mit denen sie zusammen wohnen und so. Da gibt es natürlich ganz viele Modelle, an denen man sich herleiten kann, wie sich das da genau ausgebreitet hat. Und dann gibt's natürlich die Sache, die du angesprochen hast, also dass sich das italienische Gesundheitssystem in den letzten Jahren mit ganz schnellen Schritten von einem breit angelegten allgemeinen Gesundheitssystem zu so einem Mehrklassengesundheitssystem, also sozusagen die guten der gute Service sich auf den privatisierten Sektor verlegt hat. Also das praktisch ein bisschen wie in Amerika, dass man halt für gutes Geld irgendwie eine gute Gesundheit kriegt. Und das ist natürlich schrecklich. Und das ist auch sowas, was man sich sozusagen als schlechtes Vorbild nehmen kann und sagen kann, gut, dass das bei uns ein bisschen anders ist.
Warst du dieses Jahr in Italien?
Ich war in Venedig und in Rom.
Wann? Im Sommer dann, als es ging?
Im Sommer, ja.
Okay. Ist ja auch schon wieder eine Weile her. Also lass uns mal ein bisschen Italien jetzt hier zu uns nach Deutschland zu Weihnachten holen. Jetzt droppe ich auch noch mal so ein paar KünstlerInnen-Namen, nämlich Faber, Steiner und Madleiner. Von wegen Lisbeth, Sophie Hunger, Isolation Berlin, Thees Uhlmann und Clueso. Also das sind natürlich, hast du schon gemerkt, alles KünstlerInnen und Künstler, die auf eurem Cookie-Gang-Album mitgemacht haben.
Ach, stimmt, du hast recht.
Ganz schön prominenter Haufen, den ihr zusammengekriegt habt.
Ja. Ja, ich bin auch total froh, dass alle Bock gehabt haben und mitgemacht haben.
Wenn ich mir die jetzt aber so anschaue, und jetzt komme ich zu meiner Frage, was mich da irgendwie so ein bisschen verwundert hat. Also bei Faber, Steiner und Madleiner und Sophie Hunger, da weiß ich, die kommen aus der Schweiz. Bei Faber und Madleiner weiß ich auf jeden Fall, dass die in ihrem Elternhaus auch Italienisch haben und Italienisch gesprochen haben. Wie habt ihr das denn aber bei den anderen gemacht, dass die Italienisch singen? Habt ihr denen dann irgendwie so Italienisch in Lautschrift aufs Blatt gegeben oder wie hat das funktioniert?
Es gab alles Mögliche. Also, das hat manchmal einfach so. Also ich hab die Songs schon immer auch selber mit Gitarre gespielt, ins Handy reingesungen und den Leuten geschickt. Mhm. Und dann
haben die das nachgesungen quasi oder wie?
Haben die das zum Teil nachgesungen?
Geil.
Zum Teil haben wir die Songs, also zum Beispiel mit Matze von Wegen Lisbeth, haben wir mit ihm und mit den anderen Jungs von der Band die Sachen bei uns im Studio aufgenommen und dann habe ich ihn sozusagen einfach ein bisschen gecoacht beim Singen und auch so Sachen in Lautschrift aufgeschrieben. Ja, das gab's auch. Manchmal gab es irgendwie Wörter, wo ich gemerkt habe, die sind irgendwie Zungenbrecher für jemand, der mit der deutschen Sprache aufgewachsen ist. Und dann habe ich die einfach andere Wörter genommen. Mhm.
Was mir dann aber ein bisschen wehtat, muss ich sagen, ne, war, dass Bilderbuch nicht dabei sind. Also ihr covert Bungalow vom Bilderbuch. Finde ich, ist auch einer der fettesten Tracks. Spielen wir hier auch gerne auf unserer Deutschlandfunk Nova Playlist. Aber eben ohne die Österreicher selbst. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich mir den Maurice von Bilderbuch da auch hätte bestens bei vorstellen können. Was war denn da los? Stänkern die Österreicher nicht nur in der EU rum, sondern auch beim Musikmachen? Oder was war das Problem?
Nee, auf keinen Fall. Also nee, ich kenne
die. Also jetzt kein Jungs Beef zwischen Bilderbuch und Cookie Gang, schade.
Nein, leider nicht.
Nee, okay.
Nee, ich bin auch, ich kenne Maurice auch schon länger und wir mögen und verstehen uns sehr gut. Und die Idee war natürlich anfangs, ich übersetze Bungalow und die Jungs machen das oder Maurice zumindest singt das. Hatte er auch Bock drauf, fand das auch super. Und dann haben die sich aber in eine Albumproduktion reingestürzt und da kam ich dann ins Spiel. Da habe ich dann gefragt, ja, okay, dann mach mal, ist es okay, wenn ich das singe? weil ich auch eben so ein Riesenfan von diesem, also für mich ist Bungalow einer der tollsten Songs überhaupt.
Ja.
Und dann habe ich mich da praktisch reingezeckt in die Sache und habe gesagt, okay, dann singe ich das und das war dann auch alles cool und die Jungs fanden es auch super und ich bin sehr froh im Nachhinein, dass es so gelaufen ist.
Francesco, wie sagt man eigentlich frohe Weihnachten auf Italienisch?
Buon Natale.
Buon Natale a tutti. Kann man das noch hinterher setzen? A tutti?
Buon Natale a tutti, ja,
sehr gut. Markus Dichmann dran für euch, hi, schön, dass ihr am Start seid. Und Francesco Wilking, heute bei mir im Grünstreifen. Wir feiern mit euch Weihnachten. Francesco, jetzt will ich dich nochmal nach deiner italienischen Mama aushorchen. Über die haben wir eigentlich noch gar nicht ausreichend gesprochen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr geht die auf Weihnachten ab?
Geht so.
Geht so?
Ja.
Ach, das widerspricht jetzt natürlich allen Klischees. Ne? Eigentlich hätte man ja gedacht, die italienische Mama ist an Weihnachten im Ausnahmezustand.
Nee, aber lustigerweise, also ich bin ja in einer Kleinstadt aufgewachsen, die zu einem recht großen Teil auch von italienischen Gastarbeitern bewohnt war oder immer noch ist. Mhm. Und mein Vater war dort Arzt und hatte eine Praxis. Und der war der Italienerarzt, weil er nämlich der einzige Arzt war, der Italienisch gesprochen hat. Und da waren ganz viele Leute, die da schon 20, 30 Jahre gewohnt haben in Lörrach, aber immer noch kein Wort Deutsch geredet haben. Und die sind alle zu meinem Vater gegangen. Das waren sehr viele SüditalienerInnen und SizilianerInnen. Mhm. Und die sind tatsächlich an Weihnachten dann immer, haben sie bei uns geklingelt mit ganz vielem Süßkram.
Ach, geil.
Also Panettone, das ist so ein Kuchen, den man an Weihnachten in Italien isst.
Ja, ja, Panettone hat es, glaube ich, auch schon so in den Rest von Deutschland geschafft. Den sieht man ja inzwischen in jedem Supermarkt, ja.
Genau, aber da gibt es auch ganz viel, im Süden gibt es ganz viel klebriges, fettiges Gebäck auch an Weihnachten. Das ist auch sehr lecker.
Habt ihr irgendwelche speziellen italienischen Weihnachtsbräuche so als Family? Oder ist das irgendwie so Mischmasch, sagt man nicht, ne? Ist das irgendwie so eine Kombination aus allem?
Das ist eigentlich eine Kombination aus allen. Es gibt da in Italien eine Kulturgeschichte, und zwar, dass im Süden il Presepe, und also die Krippe, und im Norden ist der Weihnachtsbaum. Also praktisch im Süden stellen sich die Leute eine Krippe hin an Weihnachten und im Norden den Weihnachtsbaum. Und wir haben immer beides.
Okay, cool. Aber wie sieht Weihnachten jetzt so 2020 mit Corona aus? Musstet ihr irgendwelche Abstriche machen? Vielleicht die Großfamilie kommt nicht ganz zusammen wie sonst, oder wie sieht's aus?
Ja, tatsächlich. Also ich wäre gerne zu meinen Eltern runtergefahren in Schwarzwald, und wir bleiben in Berlin einfach und feiern in unserer kleinen Familie Weihnachten.
Francesco Wilking heute hier bei uns am Start am ersten Weihnachtstag. Du bist in Berlin mit deiner Familie. Ich wusste das bis eben nicht, weil wir uns logischerweise nicht gegenüber sitzen. Wir sind gesocial distance in Zeiten von Corona uns über Leitung zugeschaltet. Wie sieht's denn ansonsten so bei dir aus? Schon was angezogen oder noch im Schlafanzug oder... Wie ist so die Lage?
Ich bin komplett angezogen.
Was hast du für einen Style drauf heute?
Bisschen sportlich.
Aha.
Ich habe so ein Sweatshirt, ein bisschen weitere Jeans, die ein bisschen zu lang ist. Deswegen habe ich sie unten umgekrempelt. Nichts Spezielles. Ich hab eine Mütze auf, also keine Kappe, sondern so eine Wollmütze. Aber nicht, weil es kalt ist bei mir in der Wohnung, sondern weil ich einfach nicht dran gedacht habe, sie abzunehmen. Manchmal renne ich irgendwie den ganzen Tag mit der Mütze rum und weiß gar nicht, also das hat gar keinen Modegrund.
Und die Bude, ist die so mit Adventskranz und Adventskalendern und Lametta und Sternchengedöns vollgepimpt oder eher harmlos so an dieser Weihnachtsdeko-Front?
Also wir haben es irgendwie gar nicht richtig hingekriegt. Also Der Wille ist immer da. Wir haben so eine Kiste mit dem ganzen Weihnachtskram. Ja. Die wird dann tatsächlich von einer bestimmten Ablage runtergeholt. Und manchmal kriegen wir das hin, die auszupacken und Sachen irgendwo anzubringen. Manchmal kriegen wir es nur hin, diese Kiste auf den Boden zu... Also im Moment...
Die Weihnachtsdeko ist zumindest in der Kiste schon mal da.
Es gab schon ein bisschen weihnachtlichere Jahre, aber wir gehören auf jeden Fall nicht zu den Familien, wo man von außen schon sieht, dass da richtig Weihnachten am Start ist.
Und Instrumente, griffbereit, oder hast du so ein Musikzimmer oder alles vielleicht im Bandkeller ausgelagert oder wie ist das?
Zu Hause nur so Sachen wie Klavier und Gitarre und sowas. Also kein Studio. Nee, Studio, also ich finde es tatsächlich gut, immer woanders hinzugehen, um Musik zu machen.
Okay, aber immerhin, Klavier und Gitarre hat ja auch nicht immer unbedingt jeder zu Hause. Wird dann an Weihnachten auch mal so ein Jingle Bells in die Gitarre gewämst oder halten die still?
Jingle Bells haben wir, glaube ich, noch nicht gespielt. Wir haben tatsächlich schon so Sachen wie Stille Nacht.
Schön.
oder Tu scendi dalle stelle, das ist zum Beispiel ein italienisches, sehr schönes Weihnachtslied, haben wir schon immer versucht, aber auch nicht so richtig alle Strophen und so.
Weihnachtlich geht's also schon durchaus zu bei Francesco Wilking. Die Schmuckkiste auf dem Boden und die Gitarre in der Hand zeigt mir auf jeden Fall, dass die italienische Popmusik echt noch eine Menge mehr irgendwie so Facetten hat, als ich vielleicht mal annahm. Das ist mir aber irgendwie auch schon beim Hören eures Albums aufgefallen. Da gibt's ja zum Beispiel auch den Song Tutto Grigio, ne, den ihr zusammen mit Isolation Berlin gemacht habt. Da klingt der Anfang jetzt mal so rein musikalisch, finde ich, ja, irgendwie mit diesem Beat und den Bläsern fast wie so ein guter alter Bob Marley-Song. Also so Ur-Reggae-mäßig irgendwie.
Aha. Naja, das ist finde ich, eine schöne Reibung, diese Feel-Good-Musik am Anfang. Und dann singt aber...
Alles grau heißt es ja, Tutto Grigio. Ne?
Genau, dann singt Tobi darüber, dass alles grau ist und das vom Teufel und vom Wahnsinn.
Gibt's irgendwas so in diesem, ich habe mir das irgendwie mal so aufgeschrieben, hier so als Tutti Completi Mikrokosmos des italienischen Pops, gibt's da irgendwas, was es da nicht gibt?
Irgendeine Musikstilrichtung, meinst
du? Ja, sowas. Mhm. Also er kommt mir so doch im ersten Moment nach den Songs, die wir jetzt alle gehört haben und wenn ich mir auch so anhöre, was euer Album so inspiriert hat, wenn ich mir das so anhöre, dann kommt er mir irgendwie vielschichtiger vor als vielleicht der deutsche Pop. Aber das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen schnelles Urteil sein.
Nee, das ist richtig und falsch, was du sagst, weil das trifft natürlich auch für andere Pop-Nationen zu, die sich über einen viel, viel längeren Zeitraum entwickelt haben als deutscher Pop zum Beispiel. Also ich würde sagen, deutscher Pop geht los mit Grönemeyer und Lindenberg. Und da waren irgendwie die Franzosen und die Engländer, Amerikaner und Italiener waren da schon irgendwie 20, 30 Jahre am Machen. Ja. Und das in Deutschland gibt es tatsächlich diesen Cut, der deutschsprachigen Kultur, was die Nazi-Zeit ist. Und die deutschsprachige Kultur hat erst dann viel später erst wieder eine Art von Identität gefunden. Also ich meine, es gab ja ganz, ganz tolle Sachen in den 20ern und frühen 30ern und tolle Musik, tolle Texte und sowas. Und dann kam halt diese dunkle Zeit und wo auch alles verboten wurde und die Leute weggeschickt und umgebracht wurden, die tolle Musik gemacht haben. Und dann und diesen Cut gab es halt nicht so krass in anderen Ländern. Also das ist jetzt einfach nur eine Erklärung. Aber ansonsten, das, was du gesagt hast, von wegen, dass es vielschichtig ist, würde ich sagen, genauso wie in Deutschland. Also das ist ja auch das Interessante an so einem Projekt wie Crooky Gang, ist, dass es immer Verwandte gibt, zum Beispiel in Italien. Also wenn du jetzt eine Band hast, nehmen wir irgendeine Band, Ketka zum Beispiel. Ja? Mhm. Ketka ist eine Band, die sehr, sehr eigen ist, sehr, sehr für sich steht, finde ich. Und wenn man da nach Italien guckt, dann gibt es da zum Beispiel eine Band, die heißt Le Luci della Centrale Elettrica, also die Lichter des E-Werks, die würde ich sagen, sind die italienischen Ketka.
Auch geiler Bandnamen übrigens. Ja.
Und so kannst du praktisch zu jedem Interpreten, jeder Interpretin, jeder Band eine italienische Verwandte finden. Und auch in allen anderen Ländern natürlich, weil Popmusik ja was Universales ist.
Francesco, du musst mir jetzt aber mal eine Sache erklären. Ne? Wir haben jetzt so viel Liebe für Italien gehabt. Wir haben sogar Liebe für den italienischen Schlager, auch wenn wir ihn so nicht nennen wollen, entwickelt. Aber warum lieben die Italiener uns nicht genauso wie wir sie?
Das ist schwierig, weil, also ich würde erstmal natürlich davon Abstand nehmen zu sagen, die Deutschen, die Italiener. Ja. Und weil das immer ein bisschen schwierig ist. Aber wenn man sich damit anfreundet, so ein bisschen so eine Verallgemeinerung, ein bisschen holzschnittartiger zu denken, dann könnte man diesen berühmten Spruch bemühen, der heißt, die Deutschen lieben die Italiener, aber sie respektieren sie nicht. Und die Italiener respektieren die Deutschen, aber sie lieben sie nicht. Mhm. Und das ist so eine ganz komische Beziehung, die halt leider auch in den letzten, würde ich mal sagen, 100 Jahren nie so richtig auf Augenhöhe funktioniert hat, weil natürlich die Italiener, genauso wie zum Beispiel auch die Türken und die Griechen, Gastarbeiter waren in Deutschland und zum Beispiel in den 60er Jahren auch gar nicht so einen guten Stand hatten in Deutschland und die Spaghettifresser waren und die waren, die nach Knoblauch gestunken haben und sowas. Und das gleiche Spiel gibt es natürlich auch in der internationalen Politik. Also in Italien ist dieses Bild oder diese Haltung ist sehr stark von wegen Deutschland und Frankreich haben Europa erfunden und haben Europa nach ihren Vorstellungen und nach ihren Regeln aufgebaut. Mhm. Und wir haben dann nur drunter gelitten seit der Währungsunion. Und
wenn wir mal kurz so groß und politisch sind, ne? Giuseppe Conte, der italienische Premierminister, hat ja auch im Frühjahr tatsächlich in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift Politico geschrieben, dass Deutschland und Frankreich eben, die beiden, ne, nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen dürfen, nämlich zu wenig zu tun und zu langsam zu reagieren. Also da gibt es dieses Gefühl, italienische Vorbehalte gegenüber, sage ich mal, diesem deutsch-französischen Motor, wie das dann ja immer so schön heißt, ne, dass die dann immer gleich mit der Rechnung kommen, ne, dieses Blockwartmäßige irgendwie.
Genau, das Blockwartmäßige und dann auch gibt es diese so eine Art Haltung von wegen, ihr seid unser Urlaubsland und wir bringen euch die Devisen rein und wir sanieren euch sowieso schon die ganze Zeit. Und das ist natürlich eine Haltung, die in Italien nicht so gut ankommt. Also ich meine, das ist ja immer das Problem, wenn du ganz komplizierte Prozesse vereinfachst, wie es zum Beispiel die Bild-Zeitung auch gerne tut und Leute, die viel die Bild-Zeitung lesen, denken dann zum Beispiel auch, dass Deutschland über Jahre den Griechen irgendwie Geld in den Arsch geblasen hat, was ja auch nicht so stimmt, sondern das ist ja alles ein bisschen komplexer und das hat dann auch viel mit Zinsen und sowas zu tun. Und das ist ja nicht, also es gibt ja ganz viel Geben und Nehmen. Und das Problem ist, wenn die eine Seite das Gefühl hat, wir kriegen nichts, oder die Deutschen das Gefühl haben, wir geben nur. Das ist ja ein Gefühl, was nachvollziehbar ist, aber natürlich nicht stimmt, wenn man sich den ganzen komplexen Apparat anguckt. Aber so entstehen halt Vorurteile und vorgefertigte Meinungen und Ressentiments und sowas. Und da gibt es dann auch, um den Bogen zu schließen, da gibt es dann, aus sowas kommen dann so Wörter wie Krucki. Also Krucki, der Name unseres Projektes, Krucki Gang, ist ein Spiel mit Gucci Gang und diesem Wort Krucki, was ein ganz hässliches Wort für die Deutschen ist.
Mhm. Krucki, wo kommt das von Kraut? Ich dachte mal so kurz, weil die Engländer nennen uns ja Krauts, ne? weil wir die Sauerkrautfresser sind sozusagen. Hat das den Ursprung oder wo kommt das Krucki her?
Ich habe das mal recherchiert und die Geschichte des Worts ist irgendwie so ein bisschen kompliziert. Das heißt irgendwie Brot, aber nicht auf Italienisch und nicht auf Deutsch, sondern nochmal in der slawischen Sprache und war ursprünglich für jemand ganz anderen, aber irgendwann wurde das dann als Wort für die Deutschen benutzt und das kann sozusagen augenzwinkernd benutzt werden, also zum Beispiel Krucko gibt es auch als Adjektiv, sowas wie Birkenstöcker mit weißen Socken drin, ist Krucko.
Ah ja, okay.
Und kann aber auch richtig fies sein. Also Krucki di Merda zum Beispiel, also Scheißkrautfresser oder was weiß ich, wie man, das ist schon heftig und wird dann natürlich auch von Faschisten und sowas und von Europagegnern gerne mal benutzt.
Übrigens wollte ich dir nur noch ganz dringend recht geben, dass dieses mit dem Wir und Sie natürlich auch Quatsch ist. Ne? Gerade das Wir, wo wir uns doch immer mehr darüber diskutieren und immer mehr Mühe geben, vielleicht eine diverse Gesellschaft mal abzubilden. Deine Familie ist ja, gerade wenn es um Deutsch-Italien geht, da auch irgendwie ein gutes Beispiel für. Ich hatte das aber von deinem Kollegen Sven Regner. Der schreibt nämlich auf eurer Website, wir lieben Sie, Sie lieben uns nicht. Es ist so oft wie in der Liebe, sehr rätselhaft, aber irgendwie auch schön.
Ja, Ja, also das ist, das hat dann wahrscheinlich irgendwas mit Svens Erfahrung, die er im Urlaub gesammelt hat oder sowas vielleicht auch zu tun. Das weiß man nicht genau. Wenn er
müssen
das
wir
Gefühl
mal wieder
hatte,
mit Sven reden, ne?
Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Italien ist ja auch nicht ein Land, was einfach nur gastfreundlich und nett und höflich ist, sondern es gibt natürlich auch oft dieses Ding, dass die Touristen für die Italiener gleichzeitig Segen und Fluch sind und dass man sich dann als Tourist in Italien oft dann auch nicht gut behandelt fühlt oder sowas, weil die Leute irgendwie eigentlich keinen Bock auf ihren Job haben oder so. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sowas. Aber so, dass man das gar, es gibt viele Gründe, warum es eben Ressentiments gibt zwischen Italienern und Deutschen, aber dass man das so ganz allgemein sagt, würde ich natürlich nicht sagen.
Auf keinen Fall, Francesco. Das war's aber jetzt erstmal für uns heute hier am ersten Weihnachtstag in Deutschlandfunk Nova. Danke, dass du da warst. Wir haben, eins will ich aber noch von dir, Francesco. Wir haben nämlich irgendwie viel über 2020 gesprochen und was das so bei uns ausgelöst hat dieses Jahr und wie es so war insgesamt. Mal mir doch jetzt bitte einfach mal so zum Abschluss 2021 aus. Und zwar bitte in den frohsten und buntesten Farben, jetzt hier nicht so rational, analytisch, kritisch, sondern sag mir einfach mal, wieso wird 2021 richtig geil?
Für mich meinst du?
Nee, für uns alle. Für dich können wir bei dir anfangen. Aber wir können bei dir anfangen.
Wir fangen bei mir an. Also ich stelle mir vor, 2021 wird ein ganz tolles Jahr mit viel Veränderung auch. Ich mache Musik, mache, sagen wir mal, 1, 2, 3 Platten mit verschiedenen Leuten. Und irgendwann Ende des Sommers ziehe ich mit meiner ganzen Familie nach Rom und schreibe da Musik auf Italienisch und ein Buch auf Deutsch. Und nach einem Jahr kommen wir wieder zurück.
Und dann feiern wir 2021 wieder Weihnachten zusammen?
Sehr gerne. Und für euch wird das nächste Jahr, für euch alle wird das nächste Jahr natürlich auch ganz toll, aber nur, wenn man sich auch drum kümmert, dass es toll wird.
Dann lass uns drum kümmern. Francesco Wilking, heute hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich nenne ihn jetzt mal kurz das Crookie Gang Mastermind zu Weihnachten im Grünstreifen. Danke, Francesco. Frohe Weihnachten.
Danke, euch auch. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.